Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods. So, herzlich willkommen zur Geschmackssache, zum Podcast von Try Foods. Heute bin ich in Berlin-Moabit bei Markus Shimizu. Markus Shimizu ist der bildende König der japanischen fermentierten Produkte, hat hier eine kleine Manufaktur, wo er ganz unterschiedliche Sachen macht. Man hört im Hintergrund auch gerade, wie was produziert wird. Ich freue mich ganz außerordentlich mit Markus heute eben über fermentierte Produkte, japanische Produkte zu sprechen. Im ersten Teil ein bisschen allgemeiner und auch über, natürlich wollen wir über Markus' Werdegang sprechen und was er und warum er was macht, was er tut. Und dann im zweiten Teil sprechen wir noch ein bisschen genauer über das Thema Sojasauce. Also Markus, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke für die Einladung.
Super. Markus und ich kennen uns auch schon ein bisschen länger. Wir haben auch mal schon mal vor einiger Zeit eine Sojasoßenverkostung gemacht, genau. Was super spannend war. Von daher weiß ich schon ein bisschen was über Markus. Markus war oder ist immer noch Künstler, hat das studiert. Ich habe mal auch gehört, du hast viel mit Installation gearbeitet und bist jetzt zum Fermentieren gekommen und zu japanischen Produkten. Was war denn so für dich zuerst da? Kann man das sagen, dass du sagst, oh, ich wollte gerne was mit japanischen Lebensmitteln machen oder ich wollte was mit Fermentation machen?
Ja, also ich war eigentlich vegan und ich wollte Proteinquellen erschließen und deswegen habe ich mit der Fermentation angefangen. Also ich habe mich halt mit Ernährung beschäftigt und mit Gesundheit und Fermente passen da gut rein und auch wegen den Proteinen habe ich erstmal Tempeh und Natto fermentiert, ganz am Anfang. Es war also eigentlich so eine Art Problemlösung oder etwas, was ich einfach... Und natürlich auch die Neugier an dem Ganzen.
Ja, ja. Und du bist ja, wenn ich es richtig erinnere, dein Vater ist Japaner, deine Mutter ist Deutsche, du bist in Japan geboren. Genau. War das denn gleich, dass du daran, an die Seite der Familie gedacht hast, gleich, dass das sozusagen Teil deiner Familienhintergrund oder auch deinem eigenen Aufwachsen war, dass du gesagt hast, okay, das sind interessante Produkte dann?
Ja, also das hat bestimmt einen Einfluss genommen, also weil ich wahrscheinlich sonst kein Natto gekannt habe. Das Tempeh kannte ich auch aus Holland. Wir haben lange Zeit in Holland gewohnt. Holländer hatten eine indonesische Kolonie und aus dem Grund gab es da Tempeh, weil Tempeh aus Indonesien stammt. Also es hat also was mit meiner Herkunft zu tun, aber ich hatte am Anfang nicht gedacht, ich will jetzt unbedingt irgendwie was Japanisches oder Asiatisches machen. Ich wollte einfach Fermente machen und auch halt mir Proteinquellen erschließen.
Ja, okay. Du hast schon gesagt, Natto Tempeh, du machst auch noch ja, Sojasauce und Miso, richtig? Diese vier...
Genau.
Das sind so jetzt deine Produkte. Ich glaube, Sojasauce kennen wir alle. Vielleicht erklär mal ganz kurz Miso, Tempeh und Natto, was das ist.
Ja, also Miso ist wie Sojasauce, wird mit einer Kultur gemacht, die Koji heißt. Das ist ein Edelschimmel und den wächst man normalerweise auf dem Getreide und mischt es dann zusammen mit gekochten oder gedämpften Sojabohnen und fermentiert das für eine gewisse Zeit. Bei dem Tempeh, das ist meistens auch auf Sojabohnen, ist auch mit einem Edelschimmel, aber in anderen, das ist der Rhizophus oligosporus.
Aha, so.
Genau. Aber es gibt ganz viele verschiedene Subvarianten. Also wenn man in Indonesien Tempeh isst, dann ist es nicht nur diese Reinkultur, sondern es sind meistens Dutzende drin verwickelt und wird halt meistens auf Sojabohnen gewachsen. Das ist so ein bisschen so wie ein Tofu sieht es vielleicht aus, weil es Mycel, also der Pilz oder der Schimmel, zusammenwächst zu einem Block, wo vorher eigentlich die losen Sojabohnen waren. Und Natto ist da ganz anders. Es wird zwar auch mit Sojabohnen gemacht, aber es ist mit Bakterien, und zwar Bacillus subtilis.
Genau. Aha,
ja, also ist da kein Schimmel.
Okay, kein Pilz, aber Bakterien. Aber es geht ja immer darum, dass durch diese Fermentation eine gesteuerte Zersetzung stattfindet, richtig?
Genau, Umwandlung, ja.
Umwandlung, ja. Das ist sozusagen ja auch, was irgendwo diese Produkte dann irgendwie, was die Klammer dann für die ist. Das ist alles
fermentiert, ja.
Ja. Und die Basis ist ja traditionell bei allen Soja. Ist das irgendwie...
Genau.
Was macht Soja so besonders? Warum?
Ja, es hat einfach sehr gute Nährwerte. Es wächst dort in Asien und ja... In Asien waren, also oder früher allgemein gab es halt wenig Proteine auch, also wenig Leute Fleisch bekommen. Ja, und dann hat man halt pflanzliche Produkte gegessen.
Okay. Ja. Und was ist so das Faszinierende an der Fermentation?
Ja, vieles. Also für mich ist vieles faszinierend an der Fermentation, weil man sehr viel experimentieren kann. Man kann also total kreativ daran rangehen. Man wird oft überrascht. Also es entstehen ganz neue Geschmäcker und Texturen und ja, das ist für mich total spannend.
Ich finde einige fermentierte Produkte, jetzt aus japanischen Produkten, auch total spannend. Also besonders Sojasauce und Miso liebe ich. Ich liebe den Geschmack. Aber tatsächlich, ich habe bei Tempeh und gerade auch besonders bei Natto schon meine geschmacklichen Herausforderungen. Also auf jeden Fall, das sind so Geschmacksbilder, die für mich extrem ungewohnt sind. Was ist da, sei es in deiner Erfahrung vom Feedback hier von in Deutschland, Europäern, oder was schmeckt dir das anders ungefähr? Magst du Natto?
Ich mache nur, was mir schmeckt. Also hier kommt sozusagen der Kunde nur das, was auch ich gut finde. Also ich mag Tempeh, aber ich kann durchaus verstehen, dass es nicht jeder mag. Das ist halt vielleicht wie auch ein Camembert oder so. Das mag auch nicht jeder. Auch selbst in Japan mag das nicht jeder. Ja.
Wie würdest du das beschreiben, den Geschmack?
Tempeh finde ich wieder ganz anders. Ich finde das eigentlich extrem lecker und unproblematisch. Ich glaube aber, dass die meisten Leute, die Tempeh nicht mögen, den aus dem Grund nicht mögen, weil sie keinen guten oder frischen Tempeh bekommen. Also nur irgendwie haltbar gemachten Tempeh haben. Und das schmeckt wirklich ganz, ganz anders.
Ja, vielleicht habe ich das Tempeh auch nur, weil ich habe tatsächlich immer das Gefühl bei Tempeh gehabt, das schmeckt so ein bisschen alt. Irgendwie so, das ist so.
Genau, das wird nämlich auch so, wenn man jetzt frischen Tempeh einfach im Kühlschrank reifen sozusagen lässt, wird es auch wie ein Camembert im Prinzip. Das wird auch so ein bisschen natto-mäßig, ja, gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber wenn er ganz frisch ist, dann hat er sowas wie einen Geschmack von frischen Champignons oder Pilzen.
Und okay.
Das finde ich sehr angenehm.
Okay, und dann Natto wieder, das ist noch das Gewöhnungsbedürftigere. Also ich war selber, hatte Glück, zweimal in Japan gewesen zu sein. Und als ich das erste Mal Natto bekommen habe, also ich meine, allein schon das Aussehen ist erstmal ja nicht sehr zuträglich. Es ist ja so eine leicht glibbrige oder schlottrige, die Sojabohnen hängen an so einer schlottrigen Masse dran. Und der Geruch, ja, es erinnert an Erbrochenes. Es hat so leicht, ja, so was leicht Säuerliches, fand ich so. Und ich habe es probiert, es war okay, aber ich habe andere in der Gruppe gehabt, also Europäer und Amerikaner, die mitprobiert haben. Einige haben tatsächlich gewirkt. Ich weiß nicht, ob der Natto nicht gut war, aber es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und es ist interessant. Die Japaner sagen immer, oh, but it's good for you. Also so von wegen, sehr gesund, ist immer die Entschuldigung.
Ja, also genau, das sind zwei ganz gute Punkte. Also Essen im Allgemeinen und natürlich auch Fermente sind total kulturabhängig oder traditionsabhängig, wo man halt aufgewachsen ist. Ich meine, in Frankreich ist man da viel Käse, aber wenn man da vielleicht nach Amerika geht, dann können viele Amerikaner auch so französischen Käse gar nicht essen.
Stimmt, ja.
Dieses Good for You, das ist interessant, weil nämlich es kommen hier zu uns jede Menge Leute, die Natto kaufen, weil der Doktor sie hierher geschickt hat. Also, weil das aus, einfach nur aus den gesundheitlichen Aspekten.
Mhm. Wie gehst du denn vor, wenn du jetzt neue Produkte entwickelst? Also hast du immer ein bestimmtes Ziel vor Augen, ein geschmackliches Ziel? Oder denkst du eher an Anwendung? Ich will noch ein Produkt haben, mit dem man Punkt, Punkt, Punkt machen kann? Oder hast du spezielle vielleicht Vorbilder, wo du sagst, du hast in Japan was probiert und das möchtest du auch kreieren? Also wie gehst du vor, wenn du das...
Ja, sind eigentlich alle von diesen Aspekten drin. Anfänglich glaube ich, also es hat sich halt auch, aber auch ein bisschen, vielleicht ändert sich das so, was so die Prioritäten vielleicht sind, wenn ich ein neues Produkt entwickle. Am Anfang war es auf alle Fälle einfach, ich will es ausprobieren, mal gucken, was wie das wird. Einfach sozusagen Spaß an der Sache sozusagen und ausprobieren. Und mittlerweile ist es so, wo ich dann halt gucke, okay, was könnte man vielleicht aus lokalen Zutaten machen? Also ich kriege zwar schon alles aus, oder praktisch alles aus Deutschland an den Zutaten, aber man kann ja noch so, ja, vielleicht traditionsreichere Sachen benutzen. Also weil Soja kriege ich zwar aus Deutschland, aber Soja ist nicht beheimatet in Deutschland, deswegen halt vielleicht andere Hülsenfrüchte, dass man sowas nimmt. Und halt auch habe ich schon eine relativ breite Produktpalette von ungefähr 12 Produkten oder so und man will die nicht endlos erweitern, also könnte ich problemlos, aber dann sind die Kunden einfach überfordert und auch wäre ich überfordert, ständig irgendwie 50 Produkte parat zu haben. Und dann muss man halt gucken, okay, was könnte ich vielleicht streichen und anstelle von dem Produkt dann vielleicht was anderes reintun. Und dann musst du es sozusagen da in die Produktpalette vielleicht noch passen.
Du hast ja etwas damals mit Natto und Tempeh so experimentell oder für dich selber angefangen. Was war aber das erste Produkt, was du verkauft hast? War das auch Tempeh oder Natto oder was?
Ich glaube sogar Natto an Freunde.
Ja. Und dann, also Miso und Soja kam das später.
Genau, also ich fermentiere ja schon so, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre oder so und habe mit unter anderem Kimchi, also so eingelegtes Gemüse, Natto und Tempeh angefangen. Und dann, als ich meine Frau kennengelernt habe vor 9 oder 10 Jahren, habe ich dann Koji angefangen, also das, die Fermentation mit Miso und Sojasauce.
Und ist es, ich meine, in Japan sind es ja uralte Traditionen, da wird das Wissen weitergegeben über Generationen in diesen alten, traditionellen Familienbetrieben. Wie schwer war das für dich oder wie lange hat das dann gedauert, wo du gesagt hast, jetzt ist die Sojasauce so gut oder die Miso oder wie auch immer, dass ich die auch verkaufen kann? War das ein langer und schwieriger Weg? War das irre viele Probeflaschen, die du weggeschmissen hast? Oder wie war das da? Wie kann man sich das vorstellen?
Ehrlich gesagt, also ich muss, glaube ich, noch unterscheiden zwischen Verkaufen, und weil das dann nochmal ein bisschen andere Herausforderung ist und vielleicht, ob's, ab wann es mir geschmeckt hat oder so. Es hat mir eigentlich auf Anhieb geschmeckt. Also,
es ist ja also ziemlich. Das ist die gute Psychologie, wenn man selber was macht, dann schmeckt es immer ein.
Ja. Es hat also eigentlich ziemlich gleich gut geschmeckt und ich habe natürlich ein bisschen herumprobiert mit allen möglichen Verhältnissen und so. Und diese Koji-Fermentation ist auch vielleicht nicht ganz ohne. Man muss da natürlich ein bisschen Expertise aufbauen, dass man halt das immer schön klappt und so. Aber im Prinzip ist es ziemlich gut und einfach gegangen, ist mir das so in Erfahrung geblieben. Und daraus dann jetzt ein Produkt zu machen, ja, da muss man sich dann halt durch diese ganzen Regularienmuster durchbeißen.
Okay, was da rein darf, also diese Lebensmittelgesetz und sowas, oder was meinst du?
Ja, vielleicht.
Wie wenn du bist ja mittlerweile auf jeden Fall. Weiß nicht, wie die Quantitäten verkaufst, aber du bist extrem viel in den Medien ja schon gewesen mit dem, was du machst. Du verkaufst, aber wenn man jetzt auf deine Webseite schaut, also die Liste ist lang mit Sterneköchen, wirklich so Who is Who der Gastro-Szene, sag ich mal, auf jeden Fall in Berlin, aber auch deutschlandweit und wahrscheinlich auch schon international, denke ich. War das so irgendwie dein Ziel damals, dass du gerne dahin möchtest, dass du wirklich so Sterneköche belieferst mit deinen Produkten? War das so Teil deines Businessplans?
Nee, also gar nicht. Also ich habe ja mit der Fermentation angefangen, weil ich vegan war, wie gesagt, und mich diese Fermentation gereizt hat, weil es gesund und halt auch Proteinquellen bietet. Und da hatte ich überhaupt nicht an ein Geschäft gedacht. Also das war einfach nur so ein Hobby oder ein reines Interesse. Und es ist auch ganz, ganz lange so geblieben, bis halt ich bemerkt habe, dass so viele Leute daran interessiert sind und das nicht nachgelassen hat über Jahre. Und auch einfach so dieses Input-Output von so wie viel ich da reinstecke an Energie und wie viel so an Reaktionen zurückkommt mit all dem, was ich sonst gemacht habe. Ich habe eigentlich Kunst studiert und alle möglichen Arbeiten gemacht. Ja, ganz anders war. Also bei all den anderen Sachen war es ungefähr 1:1, so Input-Output von Energie und so Reward. Und bei der Fermentation habe ich immer gedacht, ich mache eigentlich gar nichts und das ist doch irgendwie nichts Besonderes, aber alle waren ganz, ganz glücklich damit und ja, und das halt über Jahre hinweg und dann hat das halt auch so ein bisschen so, ja, bei mir dann.
Wer war denn so dein erster jetzt namhafter Kunde da, den
die Leute kennen? Ja, eigentlich hat es so ziemlich gleich mit Nobel Hatten Schwurzig angefangen und Rutz war auch ziemlich früh da, ja.
Okay. Und wie ist denn so die Zusammenarbeit mit solchen Sterne-Restaurants gerade auch, weil die ja extrem wählerisch sind, sehr hohe Ansprüche haben. Also ich habe mal irgendwie gehört, okay, wenn man einmal mal was Falsches denen liefert oder das nicht gut ist, dass man so raus ist. Also empfindest du es als Stress oder wie ist das für dich, die Zusammenarbeit?
Ich finde die Zusammenarbeit ziemlich gut. Also ich bin da jetzt noch nicht rausgeflogen. Und ich glaube, es ist einfach so, dass die es wollen, die wollen es und die es halt nicht wollen, die wollen es halt nicht. Und da kann man es nicht irgendwie irgendjemandem irgendwelche Produkte aufzwingen. Aber die daran Interesse haben, ja, also da kann man irgendwie nicht wirklich nichts falsch machen, aber da läuft es halt. Also ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber
es ist organisch,
läuft es. Es ist organisch und wie vielleicht bei vielen sagen, kann man nie keinen etwas aufschwatzen, aber ja, die davon überzeugt sind, da geht es dann halt auch. Und ja, es sind viele interessante Sachen halt dabei herausgekommen. Also ich bin ja, komme ja aus der Kunst, bin recht kreativ und die Köche ja auch. Und da können halt wirklich interessante, lustige, spannende Sachen dabei rauskommen. Ja.
Das heißt, du machst auch für bestimmte Köche so ganz, ganz spezielle Sachen, dass sie nicht sozusagen aus deinem normalen Produkt eine Palette was auswählen, sondern dass sie sagen, Markus, machen wir mal XY.
Genau, also oder eigentlich ist es meistens eher so ein Dialog, dass, dass man redet, okay, was könnte man machen, beziehungsweise die haben vielleicht ein Produkt, was sie noch irgendwie verändern wollen oder vielleicht irgendwas zu viel, also einfach fällt vielleicht ganz viel Eiweiß an oder so und weil sie nur das Eigelb benutzen und dann, was macht man jetzt damit und könnte ich was damit machen oder das sind echt lustige, also ich habe diese Eiweiß-Sojasoße gemacht oder jetzt kommt auch der Gal from Prison. Den habe ich jetzt so Kamelpastrami schon verschimmelt sozusagen. Also mit dem Kot. Ja, also Kamelpastrami mit Koji infiziert und da drauf wachsen lassen, wie so ein, vielleicht so ein Salami. Ah. Oder halt mit Pistazien Miso gemacht und so. Und Silber wäre dann nicht auf die Idee gekommen, solche
Sachen zu machen. Okay, die Zusammenarbeit. Genau. Und es ist immer sehr spannend, weil du sagtest ja, dass du es eigentlich aus gesundheitlichen Gründen gemacht hast, damit angefangen hast. Und jetzt bist du ja eigentlich eher in dem Gourmet-Genussbereich. Und ich glaube, Sterneköche, denen ist ja wahrscheinlich sekundär, ist die gesundheitliche, sonst geht da ja vordergründig um Geschmack. Ne?
Genau, ja.
Aber es ist ja irgendwie sehr lustig, wie das gekommen ist, oder?
Ja, aber die Sache ist wahrscheinlich auch so, weil ich habe ja auch Rohkost gemacht, ich habe Trendkost gemacht, ich habe alle möglichen Diäten sozusagen so durchgemacht oder ausprobiert, zumindest. Ich wollte es einfach erfahren, nicht unbedingt aus Trendgründen. Ich meine, ich war vegan Anfang 90er, das war absolut kein Trend. Das war überhaupt kein Punktegewinner bei Freundinnen oder so oder bei Klassenkameraden. Aber es war einfach nur kompliziert. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Aber ich habe das eigentlich einfach aus Lust und Laune gemacht und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, jetzt ging ja nur um, weil ich hatte gesagt, okay, es ist jetzt, bist du also in sehr im starken Genussbereich.
Ah ja, genau. Wurzel war ja es ist, glaube ich, hängen geblieben, weil es halt auch geschmeckt hat. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie vielleicht gesund, weil Rohkost ist bestimmt auch gesund und alle möglichen Vollwertsachen sind auch gesund, aber so dauerhaft dann das machen, das muss dann auch wirklich Spaß machen. Also nicht nur irgendwie so ein Konzept sein, was man vielleicht gut findet und vielleicht theoretisch toll ist, aber es muss halt, glaube ich, auch wirklich dem Körper gut tun und Spaß machen.
Ja. Du hast ja gerade schon mal das Thema, also nur das Stichwort Trend angesprochen. Ich meine, das ist ja gerade das Thema Fermentation, japanische Produkte, das sieht man ja auch in den Sternrestaurants, dass die eben auch mit solchen Dingen arbeiten, mit Miso, mit Sojasoßen und mit anderen fermentierten Sachen. Und hier ist das Trend, in Japan ist es eine uralte Tradition. Kannst du es ihm erklären, warum das jetzt gerade diese uralte Tradition jetzt hier gerade irgendwo ein Stück weit modern oder trendig ist?
Ich kann es in dem Sinne erklären, oder plausibel finde ich das aus dem Grund, weil in Japan einfach dieses Essen extrem wichtiger Bestandteil der Kultur ist und viele Leute sehr gerne halt auswärts essen und da auch einfach wirklich extrem hochwertig gekocht wird. Also man kann in Japan in viele so mittelmäßige Restaurants gehen und das wären hier in Deutschland vielleicht alles Ein-Sterne-Restaurants oder so. Also das hat ziemlich sehr hohes Niveau einfach und sind auch alles ziemlich picky, die Japaner, und total auf dieses Gourmet oder leckeres Essen aus und auch visuell ansprechendes diese Ästhetik, und es hat einfach eine lange kulinarische Tradition und die hat einfach diese moderne Sterneküche total, beeinflusst insgesamt und auch ästhetisch einfach auch. Also das ist vielleicht gar nicht nur geschmacklich, aber auch einfach ästhetisch beeinflusst und aus dem Grund, also weil es einfach so ziemlich fortgeschritten war und einfach viele Leute wirklich dorthin geht, um zu lernen, also einfach auch nur als eine Reise, also nicht nur als Studium sozusagen hingehen, sondern auch, ich glaube, ich kenne, also praktisch alle Köche gehen nach Japan, um
sich das anzugucken. Ja, und ich habe das auch gerade das Thema hin zur Einfachheit wieder, ne? Auch die ist ja hier.
Genau,
simpel. Regional simpel sagen, was kann ich eher aus einfachen Zutaten machen. Ich glaube, diese genaue Betrachtung der einzelnen Lebensmittel in Japan oder der einzelnen Pflanzen, wie auch immer, einzelne Teile, wie kann man das mit viel Aufmerksamkeit verarbeiten?
Ja. Ja, genau, das stimmt. Es greift ziemlich viele aktuelle Trends sozusagen auf, in dem Sinne, es ist halt auch Japan, diese Kaiseki-Küche halt extrem auch so regional, saisonal ist oder halt auch viel vegetarisch ist.
Kennst du Malte Hertig?
Ja, klar.
Ich habe den neulich auch interviewt, auch zur Kaiseki-Küche, was auch total spannend war.
Ja, ja, ja.
Was ich nochmal interessant finde, du hast ja gerade von Reisen nach Japan gesprochen, die hast du ja auch gemacht. Hast du wirklich auch so hospitiert oder Praktika gemacht bei unterschiedlichen Produzenten?
Ich war schon bei vielen Produzenten in Japan, habe mir das aber erst nur angeguckt und halt auch zum Teil viele Fragen gestellt. Aber so beigebracht habe ich mir das selber autodidaktisch.
Aber was hast du sonst vielleicht für dich mitgenommen von diesen, gibt es da irgendwas, was du, das habe ich vor allem gelernt oder eben von diesen Reisen, von diesen Produzentenbesuchen mitgenommen?
Ja, vielleicht zwei Sachen. Einerseits fand ich bei einem Produzenten das extrem spannend. Die haben ihre eigene Quelle, die sogar durch ihr uraltes Fabrikgebäude oder halt Manufaktur fließt. Plus, dass sie halt wirklich mit Feuer arbeiten. Das heißt also, den Koji, den Schimmel, diese Kultur, die muss halt das warm halten und das wird mit Kohle gemacht und so. Und auch den Weizen, den man für die Sojasauce röstet, wird auch mit Kohle und Feuer gemacht und so. Also so diese ganzen elementaren Sachen, Wasser, Feuer und auch die gute Luft auf dem Land und so. Das hat mich inspiriert. Wenn ich jetzt irgendwie vielleicht jetzt noch so einen Tick drauflegen sollte, dann müsste ich ja auch so eine eigene Quelle haben und nicht mit Strom heizen, sondern mit Feuer oder so. Und dann auch nicht mit Gas, sondern halt mit irgendwie Holz oder sowas. Dann auch noch sowas, vielleicht diese ganz unterschiedliche Ansatz mit Mikroorganismen. Also hier in Deutschland und vor allen Dingen bei der Lebensmittelbehörde sind Mikroorganismen sozusagen irgendwie der Todfeind ungefähr. Es muss alles pasteurisiert und tot sein, dann ist es sicher. Während in Japan diese ganzen traditionellen Hersteller, da ist alles besetzt mit Mikroorganismen. Es ist wirklich voll, nicht nur oberflächlich, sondern durchdrungen voll mit Mikroorganismen. Und die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was da alles so ist. Aber es ist ein ganz anderer Umgang, weil die nehmen sogar diese alten Teile vom Gebäude mit zu einem neuen, um es zu infizieren. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Ansatz, wo man hier sozusagen alle Flächen desinfizieren muss. Und dort ist es halt so bewachsen, im Prinzip so wie so ein Urwald und dadurch wieder gesund. Also oder halt schließt es viele schlechte Mikroorganismen einfach aus, weil es schon ein besetztes Ökosystem ist. Und diese zwei verschiedenen Ansätze.
Und das macht wahrscheinlich genau auch das Besondere dann einer ganz bestimmten Miso, das
genau, sagt ja, genau.
aus, weil es halt eben wirklich in so Mikroklima
genau, ist. Ne? Genau, ja. Ich glaube, in Japan, also dann, oder zumindest traditionell, haben sie das deswegen so gemacht, weil durch dieses spezifische Mikroflora auch ein spezifischer Geschmack, der halt entsteht in den Produkten, der wirklich ein Unikat dann ist. Und das kann keiner halt mit den gleichen Produktionsmethoden kopieren.
Ja. Würdest du sagen, dass denn du hast ja jetzt im Ladengeschäft, es kommen Leute rein, ist es so dein Gefühl, dass es zunimmt, dass auch jetzt die breitere Masse neben der Sterneküche auch offener wird, eben so anderen Geschmacksabenteuern gegenüber?
Ja, auf alle Fälle, ja. Also ich bis in die 80er hinein, ich glaube, da waren die Leute noch nicht so aufgeschlossen, also zumindest nicht die breite Masse und tendenziell auch sieht man das dann nicht nur, glaube ich, beim Essen, sondern auch mit allen Produkten, dass man jetzt irgendwie ein chinesisches Handy hat oder was weiß ich. Das ist total normal, aber vor 30 Jahren, ich meine,
Gab es noch kein chinesisches Handy,
aber das ist halt schon komisch dann halt oder so. Oder wenn man japanisch ein Auto gefahren ist, dann muss man, also ich musste mich da in der Schule noch immer rechtfertigen, Japaner machen die deutsche Autoindustrie kaputt oder sowas und heute ist das eigentlich total egal. Jeder fährt da oder benutzt irgendein Produkt aus irgendeinem Land.
Was mich abschließend zwei Fragen nochmal interessiert. Einmal, du bist ja Künstler und ich finde immer so diese Frage, manchmal, meine Frau zum Beispiel ist im Tanz, im Theaterbereich und wenn wir über Essen reden und ich dann immer manchmal auch den Kunstbegriff heraushole, da ist sie immer so ein bisschen was weiß ich, abweisend, aber ja doch ein bisschen vorsichtiger damit. Was ist Kunst? Was würdest du sagen, du machst Kunst mit deinen Produkten? Ist das ein künstlerischer Vorgang?
Also vielleicht der Vorgang an sich ist vielleicht schon ein bisschen künstlerisch, weil man sich so, weil es so eine Inspiration, also von durch so kreative Vorgänge sind. Ob das jetzt Kunst ist, würde ich jetzt mal, es ist, gehört vielleicht so auch zu Esskultur, die auch eine Kultur sein kann und halt auch meinetwegen Kunst, wenn eine bildnerische Kultur vielleicht ist, und da gibt es literarische Kultur und es gibt auch eine Esskultur und ja, das ist nicht nur irgendwie Genuss und banal oder irgendwas Vulgäres oder so. Ja, also ja. Ich meine, und das außerdem kann man mit Essen, also ich habe ja im Prinzip mit dem Fermentieren angefangen, weil ich gemerkt habe, Essen ist halt nicht nur Vollstopfen und Hunger stillen, sondern es ist wirklich Medizin. Ne? Und es ist mit Essen bewirkt man total viel in seinem eigenen Körper und auch auf der ganzen Welt. Ich meine, je nachdem, ob wir jetzt alle Fleisch essen oder alle nur vegetarisch essen, damit verändert man ganze Landschaften. Und damit halt auch total viel. Und das ist ist alles mit.
Ja, ja. Ich meine, das ist tatsächlich auch das, was ich glaube, warum ich beim Essen hängen geblieben bin, weil das halt einfach so viel Ebene ist, so holistisch, also weil alles eine Rolle mitspielt. So viele Dinge, ja, genau, Kultur, Geschichte, Soziologie, Psychologie, also auch dieses ganze Thema, was Essen, wie die Stimmung verändern kann, oder auch die Stimmung des Essen verändern kann, und so viele Dinge, die einfach mit uns innen und außen, weil das ist ja genau das, ne, finde ich beim ersten Mal das Spannende, man nimmt irgendwas von außen nach innen auf, ja, und das ist, man bringt diese Außen- die Innenwelt zusammen damit.
Ja. Das ist sehr intim.
Ja, das ist super spannend. Die letzte Frage, die man hat, wo geht es mit Mimiferments denn hin? Ich meine, du sprachst gerade von dem Wasser und der Kohle, geht es dann irgendwie eher aufs Land irgendwie, oder was sind so deine, hast du so Ziele, wo du sagst, das ist, oder Träume, wo du gerne mit Mimiferments hin möchtest?
Ganz vage. Also ich habe irgendwie vage Vorstellungen, die ich noch nicht so richtig konkretisiert habe.
Oh, wir sind die Ersten jetzt. Die das
was?
Sind wir dann die Ersten, die es öffentlich hören?
Nee, gar nicht. Aber es ist, ich bin im täglichen Betrieb total eingespannt, dass ich irgendwie gar nicht so vorausblickend handeln kann eigentlich. Aber ja, es soll auf alle Fälle spannendes Unternehmen sein, was spannende Produkte, relevante Sachen macht, auch wenn es halt relativ klein bleibt. Eventuell, aber halt viel bewegen können und halt wirklich erstklassige Produkte herstellen.
Aber wäre das für dich, das raus in mehr in die Natur zu gehen?
Das wäre eine Konsequenz, ja, aber es muss nicht nur sein. Ich habe ja gerade mit jemand anders gesprochen, der irgendwie so ein großes Gewerbegebiet hat und da wäre es vielleicht dann in der Stadt, aber eventuell in so ein ganz so ein Sustainability-Konzept verbunden. Ja. Und das wäre auch was mich reizt. Also entweder halt auf dem Land und dann vielleicht so ganz konsequent halt das beste Wasser, die beste Luft und alles sozusagen so auf der Schiene oder vielleicht auch sowas, wo das wirklich so eingebunden ist in einen modernen, nachhaltigen, wirklich sehr gut durchdachten, kompletten, nachhaltigen Konzept.
Ja, okay, super, spannend. Cool, also vielen Dank erstmal für diesen Teil. Wie ich schon andeutete, im zweiten Teil wollen wir gleich noch ein bisschen genauer über Sojasauce sprechen. Also vielen Dank soweit schon mal, Markus.